Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Ihr seid bei den Daily Meditations, heute für Mittwoch, den 24. März. Nach dem Exkurs über Größe- und Leitungsstilfragen gestern schwenken wir mit Lukas wieder ein in die Chronologie der Passion. Dann müsste jetzt die Verleugnungsankündigung des Petrus kommen. Yep. Und ein bisschen mehr. Lukas 22, die Verse 31 bis 38 aus der Basisbibel. Simon, Simon, sieh doch, der Satan hat sich von Gott erbeten, euch durchzusieben wie den Weizen. Hier hake ich gleich mal ein. Der Einstieg mit Vers 31 kommt etwas abrupt. Das fällt auf. Gleichwörtliche Rede. Es gibt einige griechische Handschriften, die fügen ein, und er sprach. Ja, das wäre wenigstens eine kleine Einleitung. Aber die ist wohl nachträglich hinzugefügt worden, damit es eben nicht so ruckelt. Die doppelte Namensnennung Simon, Simon, die ist auch auffallend. Sie drückt Nähe und Betroffenheit aus. Jesus ist ganz auf der Seite seines Schülers, seines Klassensprechers. Ja, und dann ist vom Satan die Rede. Er wird auch Diabolos und Teufel genannt. Weitere Bezeichnungen beschreiben seinen Charakter. Er ist der Feind oder Widersacher, der Böse, der Ankläger, der Drache, der Verderber, die alte Schlange. So erscheint der Satan als eine Macht, die den Menschen hindert und sein Heil gefährdet. Er ist kein Gegengott und auch kein unabhängiger, gleichwertiger Gegenspieler von Gott. Der Satan erscheint vielmehr als Gottes Satan. Der Satan fragt Gott, wie man einen Chef fragt. Das kennen wir aus der Hiob-Novelle. Da taucht der Satan auch als Ankläger vor Gott auf. Lukas hat uns erzählt, dass Jesus den Satan wie einen Blitz vom Himmel stürzen sah. Das war sein Sturz, seine Entmachtung. So tritt er jetzt hier als Bittsteller auf. Es geht darum, dass der Satan mit Gottes Zustimmung den Schülerkreis durchsieben darf. Alle. Dies Bild stammt aus der Landwirtschaft, Erntezeit. Die Spreu wird durch Sieben vom Weizen getrennt. Das wird auf den Schülerkreis bezogen. Ja, aber was bedeutet das ohne Bild gesprochen? Die Passion und die Kreuzigung von Jesus werden den Jesus-Schülerkreis in eine absolute Vertrauenskrise stürzen. Ihr Messias scheitert. Oder etwa nicht? Ihr Glaube wird durchgerüttelt. Ach, das klingt viel zu harmlos. Ihr Glaube ist zutiefst erschüttert. Sie werden alles in Frage stellen. Aber malen wir uns das Sieben nicht zu sehr aus. Viel wichtiger ist, selbst wenn der Satan das darf, Jesus sieht dem nicht unbeteiligt zu. Nein, er tritt als Anwalt und Unterstützer zu seinen Freunden und betet gezielt für Petrus, denn den hat er ja direkt angesprochen, dass sein Vertrauen sich nicht auflöst. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, sollst du deine Brüder und Schwestern stärken. Petrus entgegnete Jesus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja sogar mit dir zu sterben. Aber Jesus erwiderte, das sage ich dir, Petrus, noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Jesus betet für seinen Klassensprecher. Das fällt auf. Jesus vertreibt den Bösen nicht. Wie viele Dämonen hat er ausgetrieben? Hier vertreibt er weder Satan noch die bevorstehende Glaubenskrise. Mit Glaubenskrisen kann man so nicht umgehen. Warum? Die gehören dazu. Zum Glauben gehört der Zweifel. Kein Glaube ohne Krise. Warum? Na, das muss man erst einmal zusammenkriegen. Jesus verkündigt das Reich Gottes und die Folge? Es kommt noch nicht, sondern er wird gekreuzigt. In all unseren Krisen und Zweifeln, er betet für einen. Und was betet er für Petrus? Dass sein Glauben nicht aufhört. Steht Petrus in der Gefahr, seinen Glauben zu verlieren? Das griechische Wort kann auch Treue bedeuten. Das passt besser, finde ich. Petrus steht in der Gefahr, untreu zu werden, obwohl er selbst das weit von sich weist. Nur bei Lukas ist Petrus bereit, ins Gefängnis zu gehen. Zum Martyrium ist er in allen Evangelien bereit. Frage: Wurde das Gebet von Jesus erhört? Petrus verleugnet ihn dreimal. Das ist ein Treuebruch. Aber er findet Raum zu Umkehr und Reue. Ja, er wird dreimal sagen, dass er Jesus nicht kennt. Das ist schon ein Scheitern. Das wird er aufarbeiten müssen. Er wird sein Fehlverhalten einsehen, zurückkehren zu Jesus, umkehren. Und nach diesen ernüchternden Erfahrungen ist er demütig genug, um seine, ich sag mal, Klassenkameraden, seine Weggefährten, seine Glaubensgeschwister zu stärken. Das finde ich interessant. Dann scheint der, andere stärken zu können, der selbst eine harte und ernüchternde Erfahrung mit der eigenen Schwäche gemacht hat. Nur wer das Versagen aus eigenem Erleben kennt, der ist in der Lage, anderen beizustehen und sie zu stärken. Ja, und dann kommen rätselhafte Verse am Schluss unserer heutigen Tageslese. Vers 35. Jesus fragte die Jünger: Ich habe euch ohne Geldbeutel und Vorratstasche und ohne Sandalen ausgesandt. Hat euch da irgendetwas gefehlt? Sie antworteten: Nein, nichts. Jesus sagte zu ihnen: Von jetzt an gilt, wer einen Geldbeutel hat, soll ihn mitnehmen. Und ebenso eine Vorratstasche. Wer aber nichts anderes hat, soll seinen Mantel zu Geld machen und sich dafür ein Schwert kaufen. Das sage ich euch, an mir muss in Erfüllung gehen, was in der Heiligen Schrift steht. Er wurde zu den Schuldigen gezählt. Denn was über mich vorausgesagt ist, trifft zu, beziehungsweise trifft jetzt ein. Die Jünger sagten: Herr, sieh doch, hier haben wir zwei Schwerter. Aber er antwortete: Genug davon. Jesus hat seinen Schülerkreis ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Sandalen ausgesandt. Ihnen hat nie etwas gefehlt. Das stärkt das Vertrauen in Jesus. Und Vertrauen sollen sie auch jetzt haben. Aber jetzt sagt Jesus das Gegenteil. Die Situation hat sich anscheinend grundlegend gewandelt. Von jetzt an gilt, wer einen Geldbeutel hat, soll ihn mitnehmen. Und ebenso eine Vorratstasche. Und wer nichts anderes als einen Mantel hat, soll den nehmen. Wozu? Der soll zu Geld gemacht werden, damit man sich ein Schwert kaufen kann. Ja, was geht denn da jetzt ab? Diese Verse finden wir nur bei Lukas. Geld, Vorratstasche nehmen und ein Schwert anschaffen? Ja, das sieht nach Verfolgung und Kampf aus. Lukas denkt bereits an die in der Apostelgeschichte beschriebene Verfolgung. Da gilt es klug, die eigenen Ressourcen einzusetzen. Da gilt es, sich auf Verfolgung einzustellen. Aber aus dem Schülerkreis kommt eine prompte Antwort: Hier sind zwei Schwerter. Darauf reagiert Jesus mit: Es ist genug. Also wenn Jesus wirklich kämpfen wollte, dann würde er damit sagen, dass zwei Schwerter ihm reichen? Aber das klingt dann doch sehr, sehr komisch. Wie will man mit nur zwei Schwertern gegen die Tempelgarde kämpfen? Von den Römern ganz zu schweigen. Nein, vor dem Schülereinwurf sagt Jesus die wichtigen Worte: Unter Gesetzlose wird er gerichtet werden, gemäß der Schrift. Das stammt aus einem Gottesknechtlied, Jesaja 53. Jesus will nicht kämpfen, nicht mit Schwertern. Er weiß um seinen Weg. Er wird den Sklaventod sterben. Er wird zu den Gewaltverbrechern gezählt werden und so enden. Der Schwertkauf ist für mich ein Bildwort. Jesus macht den Ernst der Lage deutlich. Der Schülerkreis will Schwerter besorgen und hat schon zwei. Das ist natürlich nicht genug für einen Kampf. Mit seinem Ausspruch, es ist genug, drückt Jesus eher aus, dass ihm die ganze Diskussion reicht. Genug davon. Er will nicht mit dem Schwert kämpfen und seine Freunde sollen das auch nicht. Aber sie sollen sich an das Vertrauen zu ihm erinnern, mit und ohne Geldbeutel oder Vorratstasche. Und sie sollen sich auf Kämpfe, auf Verfolgung einstellen. Ein Schwert besorgen, das deute ich so. Sie sollen sich drauf einstellen. Okay, der heutige Text bleibt für mich sehr nah bei den Zwölfen. Ich lebe in einer anderen Zeit. Aber innere Kämpfe und Versagen, das kenne auch ich. Woher bekomme ich Vertrauen? Aus meinen guten Erfahrungen mit Jesus. Ja, an die will ich mich erinnern, wenn es mal nicht so läuft. Das gelingt mir aber selten, leider. Daher zählt für mich mehr, dass Jesus für mich betet. Und nur wer das eigene Versagen kennt, der kann andere stärken. Wenn er das eigene Versagen nicht verdrängt, sondern verarbeitet hat. Ja, und das Schwertwort soll mich daran erinnern, dass es kämpferische Zeiten geben kann und auch Zeiten der Verletzungen. Mir bleibt der Gedanke hängen, Jesus betet, auch für mich. Fantastisch, das soll er, für mich und auch für euch. Und damit gehen wir in diesen Tag. Shalom.